Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Mit weit aufgerissenen Augen schaut er uns an. Der Affe links vorn im Bild. Rechts von ihm hockt sein Gefährte. Er hat sich vom Betrachter abgewandt und blickt vor sich auf den nackten Steinboden.
Ein Spiegel für den Betrachter? Zwei angekettete Affen des Malers Peter Bruegel. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Zwischen ihnen, genau in der Mitte, ist ein großer Eisenring in den Stein eingelassen. Zwei Eisenketten sind daran befestigt, an deren Enden die beiden Affen festgekettet sind.
Es ist eins der kleinsten Bilder Bruegels. In Öl auf Eichenholz gemalt, hat es gerade mal die Größe von 20 mal 23 Zentimetern. Das Bild ist signiert und auf das Jahr 1562 datiert.
Die beiden Affen hocken in einer Fensternische. Sie ist tief in das breite Mauerwerk eingeschnitten. Durch die Fensteröffnung mit rundem Bogen geht der Blick auf einen breiten Fluss und auf eine große Hafenstadt in der Ferne.
Es handelt sich um Antwerpen, damals eine der bedeutendsten Handelsstädte Europas. Peter Bruegel lebte dort von 1551 an, so die Vermutung. Jedenfalls wird er in dem Jahr als Freimeister in die Antwerpener Malergilde St. Lukas aufgenommen.
Zwei angekettete Affen, gemalt also 11 Jahre später, ist das letzte Bild des Malers, das in Antwerpen entsteht. 1563 zieht er nach Brüssel. Vermutlich war das kleinformatige Gemälde nicht für den Handel bestimmt. Es könnte ein Abschiedsgeschenk für einen Freund oder einen befreundeten Sammler gewesen sein. Der Kunsthistoriker Jürgen Müller merkt dazu an:
In jedem Fall bestand für den Besitzer die Möglichkeit, die kleine Tafel in die Hand zu nehmen, um die dargestellte Szene aufmerksam zu studieren.
Schau, wie naturgetreu der Malerpinsel sie eingefangen hat, die beiden Gefangenen. Ihre braun bepelzten Körper, die weißen Partien im Gesicht und Nacken, die rötliche Fellkappe ihres Kopfes, ihre langen, dünnen Schwänze mit den hellbraunen Spitzen.
Es sind zwei Rotkopfmangaben, eine Primatenart aus Westafrika. Durch den weltweiten Handel waren solche exotische Tiere längst nach Antwerpen gelangt. Nicht nur Bruegel kannte Tiere dieser Art. Auch das städtische Publikum war mit ihrem Anblick vertraut. Auf Festumzügen, Karnevals und sonstigen Spektakeln bildeten vor allem die Affen eine Hauptbelustigung für das Volk.
Dies nicht von ungefähr, schreibt der Humanist Erasmus von Rotterdam. Schließlich
gleicht kein Tier dem Menschen so sehr wie der Affe, der geradezu ein Mensch sein könnte, wenn ihm die Natur auch noch die Sprache gegeben hätte.
Seit je ist es der Affe, in dessen Verhalten sich die Menschen am liebsten spiegeln. Als ein Abbild ihrer selbst, das sie sich vor Augen halten, zum Scherz, zum Spott oder als Mahnung an sich selbst. In seiner Sprichwörtersammlung in den Adagia zählt Erasmus von Rotterdam auf:
Ein Affe im Purpurgewand. Was ist derart lächerlich? Man sagt es von Leuten, denen man trotz glanzvoller Aufmachung an den Zügen und am Benehmen ansieht, wes Geistes Kind sie sind. Als tragischen Affen kann man einen Menschen beschimpfen, der Ehrenämter bekleidet und über große Reichtümer verfügt, aber abgesehen davon nichts würdig ist.
Soll das kleine Bild vielleicht ein Spiegel für den Betrachter sein? Ein Zerrspiegel, in dem er seine eigene Äffigkeit erblickt? Lächerlich oder nichtswürdig in Aufputz, Miene und Charakter? Nein, es sind bloß zwei Affen in ihrem natürlichen Fellkleid. Ganz so, wie die Natur sie schuf.
Der antike Schriftsteller und Satiriker Lukian erzählt in einer seiner Geschichten, dass ein Herrscher Affen in prächtige Gewänder kleiden ließ und sie das Tanzen lehrte. Alles klappt gut, doch dann wirft jemand eine Handvoll Nüsse unter die tanzenden Affen. Der Kunsthistoriker Jürgen Müller.
Sofort sind alle bloß angelernten Manieren vergessen. Die Affen zeigen wieder ihre wahre Natur und beginnen, sich um die Nüsse zu streiten. Die Moral ist einfach und leuchtet unmittelbar ein. Niemand kann seine Natur verleugnen.
Erzählt das Bild vielleicht davon? Denn sieh, auf der Fensterbank liegen die leeren Schalen einer Nuss. Wer von den beiden Affen sie geknackt hat, ist nicht auszumachen. Jedenfalls sind beide angekettet. Als Strafe? Oder sind die Ketten eine Anspielung darauf, dass sie sich als Affen nicht lösen können von ihrer animalischen Natur?
Und der Mensch? Wie fest ist er an seine Natur gekettet? Der frühchristliche Kirchenvater Gregor von Nyssa hat die Geschichte von Lukian in diesem Sinne aufgegriffen. Für ihn sind die Affen ein Sinnbild des sündigen Christen. Denn dieser lasse sich allzu leicht an die Ketten seiner Sinnlichkeit legen und zur Sünde verführen. So, wie sich auch die Affen von den Nüssen haben verführen lassen.
Peter Bruegel ist Mitte 30, als er Antwerpen verlässt. Sein kleines Abschiedsbild hält zugleich den Abschiedsblick des Malers fest. Das Panorama der reichen, weltoffenen Handelsstadt sowie den breiten Fluss, die Schelde, mit all den Segelschiffen auf dem Weg in die große, weite Welt.
So erscheint es auf den ersten Blick. Doch Bruegel hat vieles gemalt, was sich nicht malen lässt, heißt es in einer Huldigung des Antwerpener Humanisten, Geographen und Vaters der modernen Kartografie, Abraham Ortelius, ein enger Freund des Malers.
In all seinen Werken gibt er uns etwas zu verstehen, das jenseits von dem liegt, was er malt.
Schau also noch einmal auf den Fluss und die Stadt. Und achte auf den diesigen Schleier, den Bruegel über ihren Anblick gelegt hat. Aus welchem Grund? Wollte er damit bloß ihre Entfernung anzeigen? Oder wollte er ihre Farben und ihre weltliche Pracht als bloßen Schein darstellen? Die sich verschleiert, ist auch der Himmel über dem Ganzen. Lediglich zwei Vögel fliegen durch seine leere, grenzenlose Weite.
Als ein Gegenbild zu den angeketteten Affen deutet der Kunsthistoriker Jürgen Müller die fliegenden Vögel und ergänzt, sie stellen ein Sinnbild der Seele dar. Demnach greift Bruegel auf eine weit verbreitete Vorstellung in Mythologie, Philosophie und Religion zurück.
Diese Vorstellung besagt, dass sich die unsterbliche Seele des Menschen nach dem Tod, einem Vogel gleich, aus dem Gefängnis ihres Körpers befreit, sich vom sinnlichen Schein der Welt löst und erlöst zu Gott emporfliegt.
Nein, von Erlösung wissen die beiden Affen nichts. Angekettet hocken sie in ihrer Fensternische. Was jenseits von Unfreiheit und Gefangenschaft liegt, bleibt ihnen verborgen. Teilnahmslos starrt der Affe rechts vor sich auf den Boden, während sein Gefährte links zum menschlichen Betrachter blickt, als wollte er sagen, mach dir nichts vor, deine Situation gleicht der unseren.
So zeigt der Abschiedsblick des Malers nicht bloß den Fluss und die Stadt. Er führt den Betrachter vor Augen, wie es aussieht, an den Schein der Welt gekettet zu sein und darüber Erlösung und Seelenheil aus dem Blick zu verlieren. Liebet nicht die Welt, noch das, was in der Welt ist, heißt es im ersten Johannesbrief.
Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und die Protzsucht des Reichtums, stammt nicht vom Vater, sondern von der Welt.
Etwas von dieser Verachtung der Welt, dem Contemptus Mundi, klingt noch bei dem reformatorischen Geistlichen und Schriftsteller Sebastian Franck an, einem jüngeren Zeitgenossen des Erasmus von Rotterdam und in den Humanistenkreisen um Abraham Ortelius, in denen auch Bruegel verkehrte, ein vielgelesener Autor. In seiner Schrift Paradoxa schreibt Franck:
Es ist ein wunderbarlicher, verborgener Gott, der alle Weltweisen und Reichen zu Schanden und zu Bettlern macht und also alle verkehrten Menschenkinder auf die Affenbank setzt. Wir verstehen uns nicht auf die Werke Gottes, sehen alle Dinge nur von außen an, wie es vor der Welt erscheint.
Auf dieser Affenbank, das heißt in dieser Welt, seien alle Menschen an den sinnlichen Schein der Welt gekettet. Deshalb sind sie, so Sebastian Franck, verkehrt, sind abgewandt von Erlösung und Heil und vor Gott nichts als Toren.
Ebenso gelangen die Menschen bloß zu einer diesseitigen Weltweisheit und nicht zur Wahrheit Gottes. Daher, fährt Sebastian Franck fort,
muss der Schein mit der Wahrheit streiten und die Welt den Schein haben, Gott aber die Wahrheit behalten.
Schau, der Affe rechts scheint sich längst in seine heillose Lage geschickt zu haben. Dann schau auf den Affen links. Seine großen Augen und sein sprechender Blick sind auf uns gerichtet. Ja, seht uns nur an, ihr Menschen. Verglichen mit euch sind wir bloß zwei törichte Affen. Aber ihr Toren seid im Verhältnis zu Gott auch nur wie Affen.
Schon der griechische Philosoph Heraklit hat den Menschen mit dem Affen verglichen.
Der schönste Affe ist hässlich, mit dem Menschengeschlecht verglichen. Und der weiseste Mensch wird gegen Gott gehalten, wie ein Affe erscheinen, an Weisheit, Schönheit und allem anderen.
Bis weit in die Neuzeit prägt dieser Vergleich die philosophische wie die theologische Selbstauslegung des Menschen. Mit Blick auf Bruegels Bild erklärt Jürgen Müller:
Die vermeintliche Souveränität, die Überlegenheit gegenüber den Affen, erweist sich als bloße Einbildung. Der Betrachter muss erkennen, dass sich der Affe in gleicher Weise zum Menschen wie dieser zu Gott verhält.
Demnach stellt das kleine Bild doch einen Spiegel für den Betrachter dar. Keinen Zerrspiegel seiner Äffigkeit, aber einen Spiegel, der zur Selbsterkenntnis auffordert.
Und danach ist der Mensch ein Weder-noch. Er ist weder Affe, noch reicht er an die Wahrheit Gottes heran. Er ist ein Wesen zwischen diesen beiden Extremen. Ein Wesen, das seine menschliche Mitte erst und immer wieder neu zu finden hat.
In diese Mitte gelangt der Mensch nicht durch eitle Selbstüberhöhung, sondern durch einsichtsvolle Selbstbescheidung gegenüber Gott. Er gelangt auch nicht zu seiner Mitte durch arrogante Herabsetzung des Tiers.
Schau, mit welcher Liebe sie gemalt sind, die beiden haarigen Gesellen. Ihr warmes braunes Fell, die rote Kappe ihres Kopfes, ihre zusammengekauerten Körper. Wie viel Sympathie für die kleinen Geschöpfe spricht aus dem Bild. Wie viel Mitgefühl für ihre angekettete Lebenslage, die der unseren gleicht. Und wie viel Ausdruck zeigt ihr Mienenspiel, aus dem uns verwandtes Empfinden spricht.
Ein Spiegel für den Betrachter einerseits zeichnet zwei angekettete Affen zugleich ein einfühlsames Porträt dieser Tiere, aus Bruegels Sicht dieser von Gott mitgeschaffenen Leidensgenossen.
Darüber hinaus lässt sich Bruegels Bild als ein subtiler Kommentar seines eigenen künstlerischen Schaffens betrachten. Denn als Maler ist er nicht nur wie alle Menschen an den sinnlichen Schein der Welt gebunden. Mit seinen Bildern produziert der Maler selbst Schein, wenn er die Welt mit Pinsel und Farbe auf seiner Leinwand nachahmt, sie gleichsam nachäfft.
Aus diesem Grund sei die Kunst der Affe der Natur. Ars simia naturae, so lautet eine geläufige Formel, die zu Bruegels Zeit im Umlauf war. Unter dieser Formel wurde heftig über das Verhältnis von gottgeschaffener Natur und nachahmender Kunst gestritten. Dazu Jürgen Müller.
So sehr es dem Maler auch gelingt, die Welt nachzuahmen, er gelangt immer wieder nur an neue Bilder.
Ja, die beiden hocken da wie vor einem Bild. Durch den breiten Fensterbogen erscheint es wie gerahmt. Und wie gemalt wirkt die Ansicht von Fluss und Stadt. Nun schau auf den Affen zur Linken und achte auf ein winziges und witziges Detail. Sieht es nicht aus, als hätte der Affe mit seiner geschwungenen Schwanzspitze gerade Bruegel 1562 auf das Mauerwerk gepinselt?
Ganz so, als hätte der Maler sein Bild mit feiner Selbstironie signiert und der Mitwelt überliefern wollen. Vielleicht hat Bruegel damit auch die bilderfeindliche Haltung so manch reformatorischer Geistlicher aufs Korn genommen und augenzwinkernd relativiert.
Viel ist über die religiöse Einstellung Bruegels gerätselt worden und darüber, welcher Konfession er angehörte. Geboren zwischen 1525 und 1530, wächst er auf in einer Zeit politisch-religiöser Unruhen, in der Zeit von Glaubenskämpfen und Kirchenspaltung. Mal wurde Bruegel als Katholik betrachtet, mal als Reformierter, mal als Wiedertäufer oder als Freigeist. Der Autor William Dello Russo.
Die neuere Forschung hat darauf hingewiesen, dass die enge Freundschaft mit Ortelius, der im Dienst des glaubensstrengen Katholiken Philipps II. Stand, allen reformatorischen Deutungen die Grundlage entzieht. Demnach war Bruegel ein Katholik. Doch als gebildeter Individualist fühlte sich Bruegel weder einer bestimmten Partei noch einer religiösen Gruppierung zugehörig.
Und als belesener Humanist war er frei genug, zwischen den politischen wie religiösen Parteiungen eine eigene, ihm gemäße Mitte als Christ zu finden.
Bruegels kleines Bild hängt heute in der Gemäldegalerie Berlin. Dem Betrachter geben die zwei angeketteten Affen nach wie vor zu denken. Das Bild ist ein Gleichnis, nicht nur für ein christlich verstandenes, erlösungsbedürftiges Dasein, sondern ebenso für die Lage des Menschen in einer säkularen, nicht mehr auf Erlösung hin ausgelegten Welt.
Wie ein Blickfang liegt der Eisenring in der Mitte des Bildes. Als könnte er für alle Zeit Unfreiheit und Gefangenschaft festhalten. Auch den Blick des Betrachters scheint er festhalten zu wollen. Nur schwer löst sich der Blick von dem Eisen und wandert hoch zu den beiden Vögeln am Himmel. Wandert hoch, vielleicht zu einer fernen, zaghaften Vision von Freiheit.
Auch die polnische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska hat vor dem Bild gestanden. 1957 verfasst sie das Gedicht »Die zwei Affen von Bruegel«.
So sieht er aus, mein großer Traum von der Reifeprüfung. Im Fenster sitzen zwei angekettete Affen. Hinter dem Fenster segelt der Himmel und badet das Meer. Ich werde in Menschheitsgeschichte geprüft. Ich stottere und ich stocke. Der eine Affe betrachtet mich, hört mir ironisch zu. Der andere tut, als schlummerte er. Erst als die Frage fällt, das Schweigen beginnt, sagt er mir vor, mit leisem Klirren der Kette.
Ein Spiegel für den Betrachter? Zwei angekettete Affen des Malers Peter Bruegel von Astrid Nettling. Es sprachen Janina Sachau, Wiesława Weselowska, Luis Friedemann Thiele und Wolfgang Johl. Ton und Technik Sascha John. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2024.